Wir haben den Predigttext gehört. Eigentlich geht es vor allen Dingen um einen Satz, den Starsatz des Predigttextes, wo Jesus sagt, ich will meine Ekklesia, meine Gemeinde, meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich bin kürzlich gefragt worden von einem Lehrer, wie geht es Ihnen eigentlich als Angehöriger einer sterbenden Religion? Ich weiß, woher er diesen Eindruck hat, dass das Christentum eine sterbende Religion ist. Er liest die Zeitung, er liest den Spiegel und er guckt den Fernsehen und da bekommt man so den Eindruck, was uns die Medien vermitteln, es ist eine sterbende Religion. Wenn man aber sich die Wirklichkeit anschaut und Medien bilden manchmal nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit ab, wenn man sich die Wirklichkeit anschaut, dann gewinnt man einen ganz anderen Eindruck. Und ich möchte euch sie mit hineinnehmen in drei große Überraschungen. Die erste Überraschung für mich, also drei große Überraschungen meines Lebens, die erste große Überraschung, die Kirche gibt es immer noch. Und zwar gibt es sie trotz einer Geschichte voller Irrungen und Wirrungen, Sünde, schmierige Intrigen um Macht und Geld, Kriege im Namen von Religion. Und immer wieder sah das so aus, als sei die Kirche bemüht, sich selber abzuschaffen. Ein Blick in die Geschichte sagt uns das. Und die Rüstkammer der Christentumskritiker ist gut bestückt, um Argumente zu finden. Und unsere Kultur, ich muss das gar nicht sagen, unsere Kultur ist mit diesen Argumenten gegen den Glauben zur Genüge versorgt. Aber es gibt es. Für mich ist das eine Art Gottesbeweis. Der erste oder eine wichtige Gottesbeweis, Gott gibt es offensichtlich, will er diese Kirche, obwohl sie ganz komisch ist. Und der Chef hat gesagt, der Gründer von dem Ganzen, der Kern der Bewegung, ich will meine Gemeinde bauen. Die zweite Überraschung, die zweite große Überraschung, es gibt sie nicht nur, die Kirche, sondern sie ist heute eine kraftvolle, boomende, weltweite Bewegung. Wer hätte das noch vor 100 Jahren gedacht, dass das Christentum eine Bewegung wird, vor allen Dingen auf das Südhalbkugel, die eine unglaubliche Dynamik entfaltet und in einer Weise wächst, wie wir uns das im postchristlichen Europa gar nicht mehr vorstellen können. Das globale Wachstum des Christentums ist in der Tat atemberaubend. Mich hat das immer fasziniert, wenn ich war öfters in Indien, in Afrika, wo ich das alles studiert habe. Vor einiger Zeit war ich auch in Mittelamerika und überall stößt sich auf eine Offenheit für den Glauben und eine Dynamik, mit der die Gemeinden wachsen, dass ich mich gefragt habe, was ist bloß mit Europa los? Das hat mich so sehr interessiert, dass also ein Forschungsgebiet der Theologie, was sich vor allen Dingen auch dieser Frage stellt, ist zu meinem Hobby geworden, die Religionssoziologie. Und ich habe dann die Ergebnisse verarbeitet in zwei Büchern, aber das ist nicht unser Thema. Aber es ist eine so klasse Überraschung und viele wissen es gar nicht. Viele in unserer Kultur, vielleicht auch Leute hier im Raum, die starren auf das Wachstum des Islam und übersehen völlig, weil es von unseren Medien vernachlässigt ist, übersehen völlig, dass boomende Religion Nummer eins ist das Christentum. Und wer das nicht glaubt, da muss ich mal die globale Religionsforschung oder Religionssoziologie anschauen. Und das meiste ist in Englisch, deswegen ist auch ein Wort, ein paar in Englisch. Die Religionssoziologie hat für diese neue weltweite missionarische Bewegung ein interessantes Wort gefunden. Sie nennt es Spirit-Empowered Christianity, also geistbevollmächtigtes Christentum. Ich komme ja so theologisch, kirchlich so ein bisschen aus Wittenberg, da gab es eine Reformation. Heute von den Kirchen des Westens übersehen, entwickelt sich weltweit eine neue Reformation und ein neues, ja, geistbevollmächtigtes Christentum mit einer missionarischen Kraft, die wir uns kaum vorstellen können. Weltweit boomt dieses Christentum, Spirit-Empowered Christianity, in einem unvorstellbaren Ausmaß, vor allem im Süden, in Afrika, in Lateinamerika, Asien, China, Südkorea, vor allen Dingen auch die Tigerstaaten. Nur der Westen und vor allen Dingen Europa ist so ein bisschen die säkulare Insel im religiösen Meer. Während klassische Kirche stagnieren oder Mitglieder verlieren, auch in den USA, so die Mainline Churches, aber daneben tut sich ganz vor, gibt es dieses Christentum, dieses Spirit-Empowered Christentum, das wächst, so die Religionssoziologie, viermal schneller als die Weltbevölkerung. Und im Vergleich dazu wirkt das Christentum hierzulande eigenartig müde, überaltert, resigniert und kraftlos. Wer von euch weiß eigentlich, dass die größte Kirche, die es gibt auf der Welt, ist in einem Land, was immer noch irgendwie, zumindest dem Namen nach, kommunistisch ist und wo Christen immer noch verfolgt werden? Es ist China. In keiner anderen Nation der Welt gibt es so viele Christen. Und in den letzten Jahren hat sich, also seit der Kulturrevolution in den 60er Jahren, hat sich das Christentum dort nicht verdoppelt, nicht verfünffacht, nicht verzehnfacht, nein, verfünfzigfacht. Man geht heute davon aus, dass es 120 Millionen Gläubige dort gibt, das sind also 10% der Gesamtbevölkerung. Das ist sehr erstaunlich und vor allen Dingen in China bedeutet Christsein etwas anderes als bei uns. Bei uns werden ja auch die als Christen gezählt, die irgendwie in eine Kirche hineingeraten sind, wie auch immer. Zum Christentum in China gehört, man kennt seine Bibel, man bekennt seinen Glauben, man gehört zu einer Gemeinde, man lebt und man kennt und lebt seinen Glauben. Ja. Also, das ist eine unglaubliche Bewegung. Interessant ist, dass das auch ein Institut das entdeckt hat. Es gibt nämlich in Berlin ein Institut, das ist das Institut für China's Research. Da lese ich immer mal ein bisschen rum auf der Seite. Und die haben gemerkt, dass Religion ist so ein wichtiger Faktor, dass sie auch über Religion schreiben. Und ihre Prognose ist, ja, dass im Jahre 2030, das ist deren Prognose, in China die Zahl der Christen die 200-Millionen-Barriere knacken will. Also so wird es sich entwickeln. Nur ein Beispiel, ich könnte auch noch ein Beispiel Afrikas, da hat sich innerhalb von 100 Jahren das Christentum ist gewachsen von 10 Millionen auf 400 Millionen. Und auch die Katholiken haben in den letzten 25 Jahren sich auf diesem Kontinent verdoppelt auf 243 Millionen. Und das ist nicht alles nur demografischer Wachstum, weil die viele Kinder haben und so, sondern es ist auch missionarischer Wachstum, die Faszination an Jesus Christus. Ich will sie jetzt nicht mit Zahlen jetzt zu donnern. Ich habe da rüber geschrieben, ich könnte viel erzählen, auch über Süd- und Mittelamerika. Interessant, wie es dort zu einem unglaublichen Wachstum, vor allen Dingen der evangelischen Kirchen, vor allen Dingen der Pfingstler gekommen ist. In den meisten südamerikanischen Staaten beträgt die Zahl der evangelischen dort, meistens Pfingstler und neopentekostale Bewegungen, zwischen 35% und 40%. Also es ist unglaublich. Interessant ist, wie die katholische Kirche sich dazu verhält. Es ist ja ursprünglich ein katholischer Kontinent. Am Anfang starrte sie auf dieses Wachstum mit einer Mischung aus Verwunderung, Bestürzung und Resignation. Und dann sprang der Funke über und sie haben entdeckt, dass Bekehrung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist urkatholisch sind. Und jetzt gibt es dort eine ganz, ganz starke Bewegung. Sie nennen es die charismatische Bewegung dort. Und die meisten Priesterberufungen, die es heute in Südamerika gibt, kommen aus dieser Bewegung. Deswegen arbeitet der neue Papst, der aus Argentinien kommt und der das kennt und der das genau gemerkt hat, die argentinische katholische Kirche zum Teil sehr sklerotisiert und die Dynamik der Protestanten, er hat auch erlebt, wie der Funke übergesprungen ist. Deswegen hat er auch ein positives Verhältnis dazu. Also Fazit, große Überraschung, ja. Fazit der Religionssoziologie, ja. Laut The World Christian Encyclopedia, die Edition von 2020, gehören 644 Millionen Christen zu dieser Bewegung, die jährlich um 20 Millionen wächst. Und voraussichtlich im Jahre 2035 wird die Zahl, so die Experten, bei über einer Milliarde liegen. Das ist also eine unglaublich wachsende Bewegung. Also nicht nur die Katholiken wachsen wie verrückt, sondern vor allen Dingen auch der Protestantismus, vor allem durch die pentekostalen, die neopentekostalen Bewegungen. Die Lutheraner, die wachsen leider nicht so doll. Ne? Als ich angefangen habe zu studieren, kann ich mich noch erinnern, da waren wir Lutheraner, waren wir 50 Millionen. Und die Pfingstler waren auch 50 Millionen. Nur, dass die Pfingstler damals erst 50 Jahre alt waren und die Lutheraner schon fast 400 Jahre. In der Zwischenzeit sind die Lutheraner bei 70 bis 80 Millionen, meistens demografisches Wachstum, und die Pfingstler bei über 500 Millionen. Also das ist schon eine erstaunliche Dynamik, da können wir etwas lernen davon. Was für eine schöne Überraschung. Wir sind als Christen Teil einer gigantischen Bewegung des Heiligen Geistes. Gott sehnt sich danach, Menschen mit der Liebe und mit der Erlösung zu erreichen. Jetzt komme ich zur dritten großen Überraschung meines Lebens. Die dritte große Überraschung meines Lebens. Die liegt schon eine Weile her, aber sie fasziniert und überrascht mich immer noch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Als Teenager war ich irgendwie der Meinung, das Christentum ist nett und ist auch ein guter Versuch, ist aber ziemlich langweilig. Christsein heißt, in schlecht geschlechten, geheizten Räumen sitzen. Hier vielleicht nicht, aber woanders ist das der Normalfall. Langweilige Veranstaltungen besuchen. Christentum heißt, Nächstenliebe üben. Aber das kann ich doch aber auch ohne diesen ganzen religiösen Überbau, den ich eh nicht verstehe. Während es in der Kirche ziemlich langweilig zuging, fand ich das Leben außerhalb der Kirche aufregend und cool. Abenteuer, Rockkonzerte, mitreißende Musik, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, obwohl mit Drugs haben wir es in der DDR nicht so gehabt, ich bin ja Ossi. Ja. Aber so halt ein bisschen das wilde Leben. Alles, was richtig abgeht, verband ich nicht mit Kirche und auch nicht mit dem Glauben an Jesus. Woran lag das wohl? Ich bin in einer kirchlichen Tradition aufgewachsen, in der alles, was mit Gott und mit dem christlichen Leben zusammenhing, das war alles irgendwie 2000 Jahre her. Gott, der den Menschen begegnete vor 2000 Jahren. Menschen, die die Liebe Gottes erfahren, es war 2000 Jahre her. Menschen, die geheilt wurden, 2000 Jahre her. Menschen, die neue Hoffnung und ein neues Leben empfingen, es war immer 2000 Jahre her. Also so habe ich das erlebt. Und dann gab es eine junge Frau, die drückte mir ein Buch in die Hand. Das war das Buch des Kreuz- und Messerhelden von David Wilkerson. Das handelt von einer von Arbeit unter drogensüchtigen Jugendlichen. Und dort las ich, wie durch die Kraft von Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen frei werden von Drogen, von einem Leben, das der Gewalt und der Sinnlosigkeit gehört. Und das hat mich fasziniert. Auf einmal rückte mir etwas, was 2000 Jahre her ist, auf die Pelle. Und ich habe gemerkt, alles, was du vom Christentum weißt bisher, das stimmt irgendwie nicht. Du musst deine ganze kleine Theologie überdenken. Und so fing ich an, Gott zu suchen. Und dann war ich in einem Jugendabend von unserem Jugendpfarrer damals in Sachsen, sächsischer Jugendpfarrer. Und der sprach genau über das Thema meines Lebens, nämlich Jesus lebt. Das war ja genau mein Problem, das für mich die ganze Geschichte 2000 Jahre her war. Und er sprach, Jesus lebt. Und er sprach darüber, was Jesus heute tut und was er gerade in dem Leben junger Menschen tun will. Und es hat mich gepackt. Und ich sage, du musst nachher hin, du musst fragen. Du musst ihn fragen, wie kommt das in mein Leben? Wie wird das Teil meines Lebens? Bin ich nachher zu ihm hin. Und hat er gesagt, ja, also, ach, das ist gar nicht kompliziert. Wir knien uns zusammen hin und du gibst Jesus dein Leben. Ich lege dir die Hände auf, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und dann wirst du schon sehen, dass er lebt und dass er in dein Leben kommt. Das habe ich erlebt. Es kam am nächsten Tag, es kam ein Jubel in meine Seele. Ich war fast geplatzt vor Freude und vor Begeisterung. Und das war die größte Überraschung meines Lebens. Er lebt, er ist da, er wirkt, er ist, ja, er ist Gott, der zu uns gekommen ist, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern er kommt heute, um Menschen zu befreien, ihnen seine Liebe, seine Gegenwart zu schenken. Ja. Er hat mich befreit von der Blindheit meines Herzens und er will andere Menschen von der Blindheit ihres Herzens befreien. Für mich als Jugendlicher war das so ein, ja, ich wusste auf einmal, was ist der Sinn des Lebens? Und ich merkte, Mensch, so viele meiner Freunde damals, die sahen keinen Sinn im Leben. Sie ließen sich einfach nur treiben. Sie dachten, naja, wir versuchen so viel Genuss mitzunehmen, wie es geht. Und dann werden wir eines Tages krank und alt und sterben. Aber letztlich Sinn hat das alles nicht so richtig. Und dann die großartige Entdeckung, es gibt Jesus. Ich bin total geliebt. Und Gott hat etwas vor mit den Menschen. Und er ruft uns in die Nachfolge, dass durch ihn etwas von seiner Liebe und von seinem Heil in diese Welt kommen soll. Das war also meine ganz, ganz große Entdeckung. Und es hat mich so sehr fasziniert, diese Entdeckung. Mensch, das müssen eigentlich noch viel mehr Leute wissen. Und wie kannst du das am effektivsten machen? Ja, ich dachte, Mensch, studierst du Theologie und wirst Pfarrer. Und heute bin ich eigentlich ein Botschafter dieser drei großen Überraschungen. Die Kirche gibt es noch. Überraschung Nummer 1, Überraschung Nummer 2. Die Kirche wächst und ist eine wunderbare Bewegung der Liebe Gottes trotz Sünde und vieler Verfehlung. Ganz einfach, weil Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Er ist da und er baut seine Gemeinde. Und er baut seine Gemeinde, die dritte Überraschung, durch ganz normale Menschen, wie du und wie ich einer bin. Und er baut sie heute und er baut sie überall auf der Welt. Und er baut sie auch bei uns, wo jetzt gerade so viele frustriert sind. Weil sie Niedergang erleben. Weil sie Müdigkeit des Glaubens erleben. Weil für die alle Dinge des Glaubens 2000 Jahre her sind und sie die Brücke nicht schaffen, diesen garstigen Graben der Geschichte zu dem Jesus, der heute da ist und heute wirkt. Deswegen, ich möchte das zusammenfassen, was ich sagen will. Jesus will uns immer wieder überraschen. Drei Überraschungen, er will uns immer wieder überraschen. Nämlich damit, dass er in dein Leben hineinspricht und hineinwirkt. Und dich fragt, auch in diesem Gottesdienst, was brauchst du heute? Oder wie Jesus Bartimäus fragte, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich wollte damals, dass er mir die Augen öffnet und ich die Wirklichkeit Gottes entdecke. Was brauchen wir heute? Erfahrung der Liebe, Vergebung, Sinn, neue Kraft, Heilung. Wege aus unserer Verzweiflung, Wege aus unserer Schmerz, aus unserer Zerbrochenheit. Er ist da und er will auch dich überraschen. Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren, um Gott zu bringen, und er ist auferstanden und er ist da und er ist gerade im Moment dabei, Liebe zu verteilen und dein Herz zu berühren. Und das begeistert mich immer wieder. Amen. Wir singen ein schönes Lied.